온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Tag und hallo zum Onda-Info Nummer 226. Obwohl die Stadt draußen in Schnee und Eis versinkt, sind wir pünktlich zur Stelle, um euch mit der aktuellen Ausgabe des Onda-Infos zu beglücken. Wie es der Zufall so will, liegt unser Schwerpunkt mal wieder bei der Menschenrechtssituation in Mexiko. Denn im vergangenen Dezember ist der Staat Mexiko gleich zweimal vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Der erste Beitrag handelt vom ersten Urteil vom 10. Dezember, welches den mexikanischen Staat für die Verschleppung und Ermordung dreier Frauen im Jahr 2001 in der Grenzstadt Ciudad Juárez verantwortlich macht. Das Urteil bezieht sich exemplarisch auf drei von über 500 brutalen Frauenmorden, die den Begriff Femizid geprägt haben. Nur fünf Tage später, am 15. Dezember, befand der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte den Staat Mexiko für schuldig, für das Verschwinden des Gemeindeaktivisten Rosendo Radilla vor 35 Jahren verantwortlich zu sein. Der Staat muss nun Schadensersatz in Höhe von über $200.000 an die Familie zahlen und selbst Untersuchungen in dem noch immer nicht aufgeklärten Fall anstellen. Auch das Strafrecht muss reformiert werden. Davon handelt der zweite Beitrag. Und unser dritter und letzter Beitrag kommt aus Guatemala. Der Atitlansee im Hochland ist seit jeher ein Muss für jeden Guatemala-Reisenden. Doch dank einer Algenpest ist es mit dem Ort zum Träumen erstmal vorbei. Das, was mal tiefblau schimmerte, ist nun goldgrün meliert. Am Ufer riecht es faul und nun ist die Angst groß, dass mit dem Atitlansee auch der Tourismus dauerhaft geschädigt wird.
Am 10. Dezember des vergangenen Jahres wurde der Beschluss des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes bekannt gegeben, laut dem der mexikanische Staat für die Verschleppung und Ermordung dreier Frauen im Jahr 2001 in der Grenzstadt Ciudad Juárez verantwortlich ist und damit gegen die Interamerikanische Konvention zur Prävention, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen verstoßen hat. Das Urteil bezieht sich exemplarisch auf drei von über 500 brutalen Frauenmorden, die seit 1993 in der 2 Millionen Anwohnerinnen zählenden, von Drogenbanden umkämpften Industriestadt an der US-Grenze geschehen sind und seither nahezu in der Straflosigkeit versanden. Die Mordwelle in Ciudad Juárez hat den Begriff Femizid geprägt.
Mujer de esta tierra, mujer la mestiza. Desaparecida en la frontera,
en la frontera,
en la frontera,
en la frontera.
Mujer la vecina.
Jetzt sind wir gerade beim 10. Opfer des heutigen Tages angekommen. Wir befinden uns in Ciudad Juárez. Glücklicherweise ist diese Person noch immer am Leben. Das Krankenhaus ist komplett von Polizisten und Soldaten verriegelt, um zu verhindern, dass sie letztendlich doch noch ermordet wird.
In the center of the largest desert reserve in the area, in the north of the Mexican Republic, to the south of the United States of America, together with the neighboring city of El Paso, Texas, Ciudad Juárez is erected. The promised land.
The promised land.
At the first glimpse of light, Juárez opens its arms to all those who come in search of opportunities, all those who, with certainty and decisiveness, consolidate their projects, and all those who bring their dreams with them and their work.
Frauen von Juarez, lebende Frauen und ihr Männer, achtet auf uns, denn wir setzen uns auch für euch ein. Wir alle wollen Gerechtigkeit. Fäuste in die Höhe.
Carla Michel, Anwältin der Anwaltsvereinigung Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Der mexikanische Staat ist verantwortlich für den Freiheitsentzug, die Folter und den Tod von drei jungen Frauen. David Peña, Anwalt der Anwaltsvereinigung Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Vertreter der Anklage und der mexikanischen Nichtregierungsorganisation Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Diese Geschichte gehört nicht der Vergangenheit an. Die Fälle sind von 2001, aber sie sind repräsentativ. Denn die Problematik der Gewalt, der Morde und Verschwundenen bezieht sich nicht nur auf das Jahr 2001. Sie zieht sich bis heute durch. Tag für Tag werden Mädchen und Frauen in Ciudad Juárez entführt und ermordet.
Ebenso ist der Staat für die Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, die die Familienangehörigen der Betroffenen, insbesondere ihre Mütter, auf der Suche nach Gerechtigkeit erlitten haben. Irma Monreal Jaime, Mutter eines der 2001 ermordeten Mädchen. Erst am nächsten Tag habe ich mitbekommen, dass sie nicht mehr nach Hause gekommen ist, denn ich habe von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einer speziellen Schicht in der Maquila gearbeitet. Ich habe bei der Senora angerufen, wo sie nach der Schule war, um herauszufinden, ob sie dort geblieben war oder sie etwas von ihr wusste. Sie sagte nein, Esmeralda habe das Haus schon um 4 Uhr nachmittags verlassen. Dann ging ich zur Polizei. Und die sagten mir, ich solle Nachforschungen anstellen und wenn ich etwas herausbekommen würde, sollte ich ihnen Bescheid geben. Aber das lag doch gar nicht in meinen Möglichkeiten. Der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof verpflichtet den mexikanischen Staat dazu, die physischen und geistigen Urheber der Verbrechen gegen die drei Mädchen zu bestrafen. Außerdem verpflichtet er den Staat dazu, gegen die verantwortlichen Behörden zu ermitteln, die eine achtjährige Straflosigkeit zugelassen haben, und auch sie zu sanktionieren. Discovery Channel, Ciudad Juárez. El silencio continúa.
Mehr als 500 Frauen wurden ermordet und mehr als 1000 bleiben verschwunden in Ciudad Juárez. Alle Opfer waren jung und die Mehrheit von ihnen in den Maquila-Betrieben angestellt, der Einkommensquelle für den Großteil der Anwohnerschaft.
Inzwischen werden auch Mädchen aus der Mittelschicht entführt, nicht mehr nur die Allerärmsten.
Es gibt verschiedene Hypothesen.
Diese Fälle sind mit der innerfamiliären Gewalt verknüpft. Die Gewalt gegen die Frauen wächst im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Es scheint so, dass Frau sein ein Verbrechen ist.
El alcance es muy importante en términos del fenómeno del feminicidio que se vive en Ciudad Juárez.
Das Urteil ist sehr wichtig in Bezug auf das Phänomen der Femizide in Ciudad Juárez. Es stellt einen Präzedenzfall dar für die Beachtung von Fällen dieser Art in der Vergangenheit wie in der Zukunft. Für die Beachtung, die der Staat der Gewalt schenkt und seine Verpflichtung, dagegen vorzugehen und den Frauen ein gewaltfreies Leben zu garantieren. Das ist sehr wichtig. Für den Staat ist das Urteil bindend. Er muss sich an sämtliche Empfehlungen und Richtlinien des Urteils halten, und zwar in Übereinstimmung mit den Opfern und dem Menschenrechtsgerichtshof. Das bedeutet die Einrichtung von entsprechenden Kontrollmechanismen.
Yo soy Tita Radilla Martínez, soy hija de Rosendo Radilla Pacheco.
Tita Radilla, eine kleine entschlossene Frau aus dem mexikanischen Bundesstaat Guerrero, ist die Tochter von Rosendo Radilla. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Atoyac befand sich am 25. August 1974 auf dem Weg nach Chilpancingo, als der Bus von Soldaten gestoppt wurde. Radilla wurde festgenommen und zuletzt auf dem Gelände der damaligen Kaserne von Atoyac gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Rosendo Radilla ist einer von über 1000 Menschen, die während des sogenannten Schmutzigen Krieges in den 70er Jahren in Guerrero mutmaßlich von Angehörigen des Militärs festgenommen wurden und dann für immer verschwanden.
En aquel momento, a finales de 60, había muchos movimientos de campesinos.
Damals, Ende der 60er Jahre, bildeten sich viele soziale Bewegungen, denn es gab viele Kaziken und Landbesitzer, die die Bauern ausbeuteten. Verbrechen wurden begangen, die aber folgenlos blieben. Es gab keine Gerechtigkeit. Also haben sich die Leute in Guerrero, vor allem in Atoyac, wo ich herkomme, zusammengetan. Sie haben Organisationen gegründet, um ihre Forderungen besser durchsetzen zu können.
Im Jahr 1970 fand ein Massaker an protestierenden Lehrern statt. Daraufhin bildeten sich zwei Guerillagruppen um die Lehrer Lucio Cabanas und Genaro Vázquez. Nach ersten Gefechten antwortete der Staat mit Repression und einer bis dahin beispiellosen Militarisierung der Region.
Mit der Zeit wurde die Situation immer schlimmer. Es kamen immer mehr Soldaten und die Gemeinden wurden vom Militär umzingelt. Es gab überall Militärkontrollen. Die ganze Bevölkerung wurde kontrolliert. Viele Bauern, die mit den bewaffneten Gruppen gar nichts zu tun hatten, wurden verhaftet und in die Kaserne Nummer 1 gebracht. Einige kamen nach einem Jahr wieder zurück, aber andere sind wohl gestorben, denn sie sind nie mehr zurückgekehrt.
Rosendo Radilla ist einer der Verschwundenen. 35 Jahre ist das nun her und nicht einmal seine Leiche wurde gefunden. Doch Tita Radilla geht es nicht nur um ihren Vater. Die Vizevorsitzende der Angehörigen von Verschwundenen in Mexiko, AFADEM, kämpft nun schon seit über 30 Jahren für die Aufklärung des Schicksals aller, die damals verschwunden sind.
Wir hoffen, dass der Staat Mexiko gezwungen wird, wirklich nach dem Verbleib der Verschwundenen zu forschen. Wir Angehörigen kämpfen seit so vielen Jahren darum zu erfahren, was mit ihnen passiert ist. Um die Wahrheit zu finden, aber auch darum, dass es endlich Gerechtigkeit gibt. Wir wollen auch, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Die Armee darf nicht weiterhin Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begehen und ungestraft davonkommen. Deshalb ist für uns auch wichtig, dass das Militärstrafrecht reformiert wird.
Denn nie ist ein Soldat oder Befehlshaber für diese Verschwundenen oder andere Verbrechen an Zivilisten verurteilt worden, denn in solchen Fällen wurde nur innerhalb des Militärs ermittelt. Oder auch nicht. Da sich der Staat Mexiko für nicht zuständig erklärte, zog Radilla bis vor den Interamerikanischen Gerichtshof und bekam am 15. Dezember 2009 Recht. Das höchste Gericht auf dem amerikanischen Kontinent verurteilte den Staat Mexiko dazu, Schadensersatz an die Familie Radilla zu zahlen und selbst Untersuchungen in diesem Fall anzustellen. Außerdem wird Mexiko aufgefordert, sein Strafrecht zu reformieren. Dieses Urteil
ist ein Erfolg. Ist das erste Mal, dass es gibt ein Urteil gegen Mexiko wegen einer verschwinden lassen. Und es ist auch das erste Mal, dass der Gerichtshof anerkennt, dass das ist eine systematische Praxis in den 70er Jahren. Das war, wenn das Verschwinden lassen angefangen hat.
Findet Rosario Figari vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch ihr Kollege Wolfgang Heinz begrüßt das Urteil des Gerichtshofs. Er arbeitet zu einer neuen internationalen Konvention zum Schutz vor dem Verschwindenlassen.
Es ist jetzt interessant, dass der Gerichtshof dringend appelliert und empfiehlt der mexikanischen Regierung auch, dass hier in Zukunft zivile Richter verantwortlich sein werden und nicht Militärrichter über ihre eigenen Kameraden gewissermaßen Recht sprechen und ermitteln gegen die eigenen Kameraden, weil es liegt halt immer die Gefahr nahe, dass man da etwas nachsichtig ist.
Wie in anderen Ländern auch, sollen also in Zukunft zivile Gerichte für von Militärs begangene Verbrechen zuständig sein, anstatt wie bisher die Militärgerichte. Die Regierung hatte eigentlich geltend machen wollen, der mexikanische Staat sei jetzt ein anderer und daher nicht mehr für die Ereignisse von damals verantwortlich. Dennoch hat das Innenministerium seine volle Kooperation mit dem Gerichtshof zugesagt. Die Regierung hat nun ein Jahr Zeit, um Fortschritte vorzuweisen. Für Wolfgang Heinz ist das ein gutes Zeichen, auch für den aktuellen Militäreinsatz im Kampf gegen die Drogenkartelle.
Wenn das Militär gegen Drogenbanden vorgeht, dann ist die Frage, wie es mit Verdächtigen umgeht. Man kann sich Verhaftung vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass Leute an irgendeinem unbekannten Ort festgehalten werden oder sogar, dass Verdächtige gleich umgebracht werden, verschwinden in diesem Sinne. Dadurch, dass der Interamerikanische Gerichtshof in diesem Fall das Urteil gefällt hat, eine klare Verantwortlichkeit des mexikanischen Staates festgestellt hat, der mexikanische Staat das auch selber akzeptiert, könnte das einen präventiven Einfluss haben. Das heißt, es macht deutlich dem mexikanischen Staat, dass er nicht weiter handeln darf, auch nicht sein Militär oder Polizei, indem er Menschen verschwinden lässt. Und das könnte sich positiv, mittelfristig zumindest, auf die mexikanische Menschenrechtssituation auswirken.
Das Urteil wurde von Amnesty International, der Nationalen Menschenrechtskommission und natürlich auch von der AFADEM begrüßt. Denn es kann den vielen Angehörigen von Verschwundenen die Kraft geben, vom Staat die Aufklärung dieser Verbrechen zu verlangen. Allerdings wurde der Fall Radilla auch vom Interamerikanischen Gerichtshof als nicht stellvertretend für andere Fälle von Verschwundenen gewertet, so dass andere Angehörige einen ähnlich langen und beschwerlichen Weg auf der Suche nach Gerechtigkeit vor sich haben. Dass sie dabei so viel Geduld und Ausdauer haben werden wie Tita Radilla, muss bezweifelt werden. Denn sie hat 35 Jahre lang unermüdlich mit Militärs, Behörden und Gerichten gerungen, damit der Fall Radilla aufgeklärt wird. Sie ist dabei mehrfach bedroht worden und wird deshalb seit dem Jahr 2003 von den Peace Brigades International begleitet. Außerdem hat der Gerichtshof keine Befugnisse, um das Urteil auch durchzusetzen. Und Mexiko hatte sich in der Vergangenheit mit der Aufklärung von staatlichen Menschenrechtsverbrechen schwer getan. Daher hat Tita Radilla schon einmal angekündigt, nicht zu warten, bis die Regierung von selbst die Forderungen erfüllt, sondern weiterhin Druck auszuüben.
El Estado mexicano siempre se ha preocupado por su imagen exterior.
Der mexikanische Staat war immer um sein Ansehen im Ausland bemüht. Wir glauben, dass dies der Moment ist, wo auch die internationale Gemeinschaft irgendwie intervenieren sollte, damit der Staat endlich Untersuchungen anstellt. Das kann doch nicht so schwer sein. Es gibt Akten, es gibt Archive und auch die meisten Verantwortlichen leben noch. Wir wissen, dass es gefährlich ist, aber wir wissen auch, dass wir im Recht sind.
Nosotros sabemos que sí hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos, pero pues también sabemos que tenemos la razón.
Am wichtigsten ist ihr aber, dass die Militärs in Mexiko nicht mehr ungestraft agieren können. Diesem Ziel ist sie mit dem Urteil des Gerichtshofs ein Stück näher gerückt.
Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz, da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz. Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz, Hubschrauber-Einsatz.
Als im letzten Jahr zum ersten Mal Algen im See auftauchten, da war der Schrecken groß. Und schnell wieder vergessen, als 6 Wochen später mit Einsetzen der kälteren Jahreszeit der Spuk vorbei war. Dieses Jahr wurde aus dem temporalen Schönheitsfehler eine Katastrophe. Seit Oktober ist der gesamte See mit Cyanobakterien bedeckt, auch als Blaualgen oder Feuertang bekannt. Infrarotfotos zeigen riesige Spiralen, die sich über den See ziehen, doch schon mit bloßem Auge lässt sich von oben das Ausmaß der Katastrophe erahnen. Das, was mal tiefblau schimmerte, ist nun goldgrün meliert. Schwimmen mag in der Suppe niemand mehr, am Ufer riecht es faul und nun ist die Angst groß, dass mit dem Atitlansee auch der Tourismus dauerhaft geschädigt wird. Anna Kalab betreibt seit 24 Jahren ein kleines Öko-Hotel in Santa Cruz La Laguna, direkt am See.
Also im letzten Jahr ist überhaupt nichts passiert. Da haben auch die Wissenschaftler gesagt, ja, das heißt Cyanobakterien, das gibt es überall auf der Welt, aber es ist harmlos und das geht bei der Kälte wieder weg. Dies Jahr haben sie alle einen riesigen Schock erlebt, weil natürlich jeder sagte, das ist der schönste See der Welt und jetzt schaut euch diese Brühe da an.
Auch der Bootsführer Alfredo ist wie viele Einheimische erschüttert.
Los anteriormente no había esto. Yo tengo
So etwas gab es früher nicht. Ich bin jetzt 57 Jahre alt und in all den Jahren habe ich nie so eine Verschmutzung gesehen. Das Problem ist, immer wenn es kalt wird, verschwindet das Zeug wieder. Jetzt im Dezember wird es ziemlich kalt und die Verschmutzung ist dann gar nicht mehr so schlimm. Und am frühen Morgen denkst du, ach, das ist ja alles in Ordnung. Aber dann am Mittag kommen so viele Algen, dass du denkst, das können wir hier nie wieder rausholen. Algenpest am Atitlansee. Gründe dafür gibt es viele und gewarnt wird schon seit langem. Die Umweltjournalistin Lucia Escobar.
Es gibt mindestens vier Ursachen. Die Abwässer, die ungeklärt in den See fließen. Der Müll ist das zweite Problem. Keine Mülltrennung und keine gesicherten Müllkippen. Der dritte Grund sind die ganzen Kunstdünger, die darüber hinaus auch noch von der Regierung an die Bauern als Hilfsprogramm verschenkt werden und die beim ersten Regen in den See gelangen. Hinzu kommen Phosphate aus Waschmitteln und das Altöl, das die Bootsfahrer einfach in den See kippen.
Das Entwalden der Berghänge, die Vernichtung von Schilfbeständen, eingesetzte Fische, die das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen, das Bevölkerungswachstum und dann der Klimawandel. Immer weniger Regen, immer höhere Temperaturen. All das gefällt den Algen. Doch eine Reaktion von Bürgermeistern und Regierung sei bislang ausgeblieben, schimpft die Journalistin Lucia Escobar.
Es ist eine Schande, dass sich die Instanzen nicht mal darauf geeinigt haben, wie viel Geld denn nun für die Rettung des Sees zur Verfügung steht und welche Institution die Arbeit nun koordinieren soll. Die Reaktion ist bis jetzt gleich null, egal ob seitens der Bürgermeister, der Gouverneurin oder der Regierung. Viele Gespräche, viele Kaffeekränzchen, viele Abendessen in Luxushotels, aber nichts Konkretes.
Die Touristen sind schockiert. Die Tauchschule in Santa Cruz musste schon ihre Arbeit einstellen. Menschen klagen über Hautreizungen. Und Wissenschaftler von der Universität del Valle, oberhalb des Sees gelegen, stellen Gemeinden und Tourismussektor bereits auf einen längeren Kampf gegen die Algen ein. Selbst wenn morgen alle Kläranlagen stünden, alle Phosphatwaschmittel und aller Kunstdünger verboten würden, das, was sich bereits im See angesammelt hat, würde den Cyanobakterien noch für Jahre Nährstoffe geben. Doch Anna Kalab, unerschüttert optimistisch, sieht in der aktuellen Katastrophe auch eine Chance.
Das, was jetzt passiert ist, hat wirklich sowas wie so einen Weckruf. Das hat also die Indianer zutiefst erschüttert. Und ich denke mir, das war vielleicht notwendig, um zu zeigen, pass auf, alles, was wir tun, hat Konsequenzen für die Umwelt. Wenn alle Dörfer dann mal endlich ihre Kläranlagen haben, dann hat der See eine unglaubliche Zukunft. Aber es muss halt sofort angefangen werden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.